letzten Aufführungen meiner Stücke gemacht hatte. Ich musste hin. Noch aber lag zwischen Zürich und mir ein Wall von Hindernissen. Zwar war in meinem Dienstvertrag ein Weihnachtsurlaub vorgesehen, aber keine Ausreise aus dem besetzten Deutschland. Ich hatte nicht geahnt, dass ich dazu eine besondere Genehmigung brauchte, um die ich erst hätte in Washington einkommen müssen. Was das hieß, stand außer Zweifel. Das Gesuch würde bewilligt werden und die Bewilligung würde frühestens in 3 Monaten eintreffen, wenn ich vermutlich schon wieder auf dem Rückflug nach Amerika war. Noch waren die Landesgrenzen gesperrt, und selbst um innerhalb Deutschlands die Grenzen der verschiedenen Besatzungszonen zu überschreiten, brauchte es jedes Mal besondere Erlaubnis und Formalitäten. Ich saß in München und war der Verzweiflung nah. Es war 3 Tage vor der Premiere. Da führte mich der Zufall meinem alten Freund Günter Stabenhorst in die Arme, einem ehemaligen deutschen Marineoffizier, später Produktionsleiter bei der UFA, der freiwillig aus Ekel und Abscheu schon zu Beginn der Nazi-Herrschaft emigriert war. Jetzt war er im Auftrag eines Filmverleihs mit einem Schweizer Wagen für einen Tag nach München gekommen. Am selben Abend war ich mit ihm unterwegs. Es wurde ein Hindernisrennen, denn ich reiste illegal wie ein Flüchtling im Krieg. Zwar hatte ich vom schweizerischen Konsulat ein Einreisevisum erhalten, doch ich hatte nicht bedacht, dass wir bei Bregenz ein paar Kilometer durch die französische Besatzungszone Österreichs fahren mussten. Und dort wollte man mich nicht durchlassen. Nur der Umstand, dass ich auf Französisch schimpfen konnte, bewegte das Herz eines jungen Grenzoffiziers. Plötzlich spürte man in der Dunkelheit, dass wir im Land des Friedens waren. Man verspürte es körperlich, das Land roch anders. Daran merkte man es zuerst, bevor man der asphaltierten Straßen, der getrosten Ordentlichkeit hell erleuchteter Ortschaften mit ihren kleinen, sauberen Wirtschaften gewahr wurde. Eine Stunde vor Mitternacht sahen wir die Lichter von Zürich. Es war der Traum einer Stadt, einer unveränderten europäischen Stadt, denn Paris hatte ich auf der Durchreise von Amerika nach Deutschland noch vom Nachkrieg verdüstert, bedrückt und verwahrlost gesehen. Ich war so aufgeregt, dass ich nicht gleich in das kleine Hotel fahren wollte, in dem meine Frau, ohne zu wissen, ob und wann ich eintreffen werde, mich erwartete. Ich musste erst begreifen, wo ich war. Ich bat meinen Freund, am Restaurant Kronenhalle zu halten. Es war kurz vor Lokalschluss, aber ich bekam da noch ein Pilsener und einen dreifachen Krüterschnaps. Die Kellnerinnen wirkten auf mich wie freundliche Krankenschwestern. Ich fühlte mich gepflegt und geborgen. Selbst die Aufstuhlung um die Polizeistunde hatte etwas von gesicherter Normalität, Friede. Am nächsten Morgen ging ich mit meiner Frau auf die Probe. Niemand wusste, dass ich kommen werde. Ich ging langsam durch die winterlich besonnte Stadt, blieb oft stehen, bei den Schwänen am Quai, dort, wo man in der Ferne eine verschneite Gebirgskette mit Eremiten sieht, das große, stille Leuchten von Konrad Ferdinand Meyer. Dann blieb ich vor der Buchhandlung von Obrecht in der Rämi-Straße stehen, schließlich an der Ecke des Pfauen. Ich brauchte immer noch Zeit, Besinnung. Es war wie eine Wanderung durch die Stadien der Vorgeburt, die 9 Monate dauert. Denn jetzt hier sollte ich neu geboren werden. Mir war, als müsste ich ein Stoßgebet sprechen, als ich über den Hof vom Zeltweg zum Bühneneingang ging. Ganz leise öffnete ich eine mir bekannte Tür in den hinteren Zuschauerraum. Auf Zehenspitzen trat ich ein. Im selben Augenblick hörte ich die Stimme meines Freundes Hilpert, unverändert berlinernd: »Ja, ja, Gustav Iquestet hat mehr Text als der Lier, aber jetzt mussten doch mal können.« Ich war zu Hause. Im nächsten Augenblick drehte Hilpert, der vorn an der Rampe gestanden hatte, sich um, als spüre er etwas in seinem Rücken, und sagte zu den Schauspielern: »Moment mal«, dann lagen wir uns in den Armen. Diese Tage in Zürich waren ein einziger Rausch, ein Fest, eine Olympiade der Freundschaft. Alle waren da, die man überhaupt nur erwarten konnte, viele, die man nicht gehofft hätte, hier zu sehen. Kaspar Neher, Brechts Jugendgefährte, auch mit mir von der Münchner und Berliner Zeit her befreundet, machte im Schauspielhaus die Bühnenbilder. Ich hatte ihn gleich auf diesem ersten Probenbesuch wieder getroffen. Ebenso Heinrich Gretler und seine Frau Marion, die meine erste Ulla Wienblatt, Elisabeth Lennertz, die meine erste Katharina Knie gewesen war. Jetzt war sie Frau Knut. Alexander lernte Tolenja, war mit seiner Frau Eva, die wir noch nicht kannten, aus Wien gekommen. Er trug die kurze Pelzjacke seines ehemaligen Kavallerieregimentes, denn einen zivilen Wintermantel besaß er noch nicht, und sah aus wie der letzte Überlebende des höchst aristokratischen K&K-Offizierskorps. Franz Theodor Tschokor war plötzlich da, noch in der Uniform der amerikanischen Truppen, zu denen er nach einer unwahrscheinlichen Odyssee über Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien immer knapp vor den deutschen Panzern her schließlich in Italien gestoßen war. Henry Goberts war da. Wir saßen bei Halperin und sprachen von den toten Freunden Theo und Carlo, Haubach und Mehrendorf. Auch sie lebten mit uns in diesen Tagen. Man hätte sich kaum gewundert, wäre einer von ihnen plötzlich zur Tür hereingekommen. Es war alles nicht ganz wirklich und es war alles Gegenwart. Die Fäden verknüpften sich zu einem Gewebe, das keine Zeiten kennt. Ich hatte ein langes Telefongespräch mit Gräfin Freier von Moltke, der Witwe meines Freundes Helmut, der den Kreisauer Kreis, die bedeutendste zivile Gruppe des deutschen Widerstands, gegründet hatte, genannt nach seinem Gutshof, auf dem man zusammentraf, und der von den Nazis gehängt worden war. Sie war auf der Durchreise in Genf, konnte nicht nach Zürich kommen, aber sie sprach zu mir von seinen letzten Tagen, von seiner Verteidigung vor Freislers Volksgerichtshof, von seinem tapferen Sterben. Ich hatte sie nie gesehen, aber ich sah sie durch ihre Stimme. Alle Freunde waren mit uns, die Lebendigen und die Toten. Bei der Premiere saßen mit uns in der Loge Schicksalsgenossen aus dem Hollywood-Exil, Kurt Götz und Valerie von Martens. Von dieser Premiere kann ich nicht erzählen. Ich erlebte sie nicht in einem Rausch oder in einer Trance, sondern in ernster, gesammelter Wachheit. Ich folgte jedem kleinsten Zug dieser herrlichen Aufführung mit gespanntester Intensität, aber es gibt Empfindungen und Erfahrungen, die sich der Beschreibung entziehen. Wenn einer scheintot begraben worden wäre und dann wieder ausgebuddelt und zum Leben erweckt, könnte er vermutlich auch nicht viel davon reden. Als wir, meine Frau und ich, an einem Juliabend des Jahres 1938 mit unseren Rucksäcken den Kapellenweg von Saasgrund nach Saasfee hinaufwanderten, wussten wir nicht, dass wir heimgingen. Wir gingen diesen Weg zum ersten Mal in einer kaum erklärlichen, wachsenden Bewegtheit, wie man sie sonst bei Ausflüchen auch in einer neuen, erregenden Landschaft selten empfindet, als hätten wir ein Vorgefühl, dass uns dort oben etwas ganz Ungeahntes, Wunderbares erwarte. Das war 4 Monate nach unserer Austreibung aus Österreich, 10 Monate vor unserer Ausfahrt nach Amerika. Am Genfersee in den Weinbergen von Chardon, wo wir damals Zuflucht gefunden hatten, war es sehr heiß geworden. Wir wollten uns in den Bergen des Wallis nach einer erschwinglichen Unterkunft in gutem Sommerklima umschauen, da ich eine schwierige Arbeit vor mir hatte. An die Suche nach einer festen Wohnstadt dachten wir nicht. Von Saasgrund, das in der Talsohle etwa 1600 Meter hoch gelegen ist, nach dem Höhenort Saasfee, gab es damals noch keine Fahrstraße, nur einen Saumpfad, auf dem Post, Gepäck, Material, Hotelbedarf, auch gehschwache Besucher mit Maultieren hinaufgelangten, und dann den Kapellenweg in steilen Kehren an einer tief eingeschnittenen Schlucht entlang, durch welche der Feebach, von Gletscherwassern gespeist, zu Tal braust. Es war ein alter Wallfahrtsweg von 14 kleinen Steinkapellen gesäumt, deren jede durch die weite Vorderöffnung sichtbar eine Station aus dem Leidensweg des Heilands darstellt, in holzgeschnitzten Gruppen aus dem 17. Jahrhundert, Figuren von hart ausgeprägter, primitiver Realistik, besonders was die Folterknechte, die Geißler, die Soldaten und Spötter anlangt. In manchen dieser Gruppen ist Jesus klein wie ein Kind, während die Gestalten der Mächtigen, denen er sich unterworfen hat, fast überlebensgroß erscheinen. Die Jungfrau und Mutter ist immer von einer sanften, bäuerlichen Schönheit. Wir begegneten keine Menschen auf diesem Weg, es war schon Essenszeit. Er führte uns immer wieder an den Rand der Schlucht heran, deren wild abstürzende Granitwände noch den Blick auf die höheren Berge versperrten, über alten Gletscherschliff, durch lichten Jungwald und an kleinen, mit Kartoffeln und Gerste bepflanzten Äckerlein vorüber, die oft hart über dem Absturz der steilen Wände an den Hang geklebt schienen. Mich entzückten die Steine und Felsbrocken, wie sie überall verstreut waren. Blauer Basalt und grün durchspenderter Serpentin, mattgrauer Gneis, tiefroter Porphyr, schimmernder Quarz, der auf das Vorkommen von Kristallen deutet, und breit gelagerte Schichten von Glimmerschiefer. Noch immer sah man die hohen Berge nicht, nur dann und wann das Wehen eines blauen Eisschimmers, das Aufblenden einer Schneekuppe, das in der nächsten Kehre wieder verschwand. Der Wald rückte dichter zusammen und tat sich auf einmal zu einer lichten, grasigen Anhöhe auf, die von vereinzelten, uralten, mächtigen Lärchenbäumen mit rötlich gekerbter Rinde bestanden war. Um einen besonders starken war eine Steinbank rundherum gebaut, mit abgeglätteten Felsplatten belegt und an die seitlich aufragende Wand geschmiegt, fast in sie eingebaut, stand jene Wallfahrtskirche, die man Maria zur Hohen Stiege nennt, mit gewölbter Tür, über der die Jahreszahl 1661 eingegraben ist, von einem zierlichen Glockentürmchen aus ockerfarbenem Tuffstein gekrönt. Über ihr zweifach geschachteltes Dach weg und durch die von der Luft leicht bewegten Kronen der Lärchenbäume hindurch blickte man in einen ungeheuren Glanz, ein überwältigendes Strahlen, vor dem man fast die Augen schließen musste. Es war das Abendleuchten von den Gipfeln der Viertausende. Wir standen geblendet und im Herzen aufgerührt über die ernsthafte Stille, die Umschlossenheit, die anspruchslose Würde dieser letzten Station vor dem letzten Anstieg nach Saas-Fee. Dieser, die hohe Stiege, nach der die Kirche genannt ist, besteht aus einem Steilpfad von 90 steinernen Stufen, der hinter der Kirche eng in die Wand gehauen ist. Wieder sieht man nichts als die Wände der Schlucht. Dann biegt man schon auf der Höhe der Ortschaft um eine Felsenecke und steht ganz plötzlich vor einem Anblick, der mir nie und nirgends begegnet ist. Man steht am Ende der Welt und zugleich an ihrem Ursprung, an ihrem Anbeginn und in ihrer Mitte. Gewaltiger silberner Rahmen, im Halbrund geschlossen, nach Süden von Schneegipfeln in einer Anordnung von unerklärlicher Harmonie, nach Westen von einer Kette gotischer Kathedralentürme. Zuerst kann man nur da hinaufschauen, es verschlägt einem den Atem. Dann sieht man vor sich den Ort Saas-Fee, damals noch ein Bergbauerndorf von 468 Seelen, durch ein paar Hotels aus der Engländerzeit kaum in seiner Einheitlichkeit gestört, in weit ausschwingende Matten eingebettet, von ansteigenden Lärchen und Arvenwäldern gesäumt und von so viel Himmel überwölbt, dass man ähnlich wie auf der offenen See nach allen Seiten Freiheit und Weite verspürt. Dieser Himmel blühte jetzt am Abend in einem tiefen, fast violett getönten Dunkelblau, während es auf den Schneefirnen noch blitzte und wetterte vom Widerstrahl der schon gesunkenen Sonne. Überall von den Bastionen der Gletscher ziehen sich die schaumweißen Bänder der Bergbäche hin, deren Rauschen und Läuten die Luft erfüllt und die Stille vertieft. Und überall bis fast zu den Gletscherzungen und den Steilwänden hin, an den Waldrändern ist freie Weideland eingeschnitten, die kleinen quadratischen oder länglichen Vierecke jener Äckerlein, getreidebraun und grautiggrün, die uns anschauten wie die Gesichter alter Leute, wenn sie sich still von der Arbeit heben. Wir konnten nach dem ersten heiligen Schreck, mit dem uns dieser Anblick durchfuhr, noch lange nicht sprechen, nur tief atmen. Die Luft war von Heu durchsüßt und von einer prickelnden, eisgeborenen Reinheit. Hier, sagte dann einer von uns, wenn man hier bleiben könnte. 20 Jahre später, im Juli 1958, bezogen wir hier unser Haus, das schönste und, wenn es uns vergönnt ist, letzte Haus unseres Lebens. Auch dieses habe ich nicht gesucht, sondern es ist mir wie die Farm in Vermont zugefallen. Oft war ich daran vorübergegangen, hatte seine prachtvolle Bauart bewundert, die in der ursprünglichen Form und Proportion der alten Saaser Höfe gehalten ist und das umliegende, von immergrünen Arven, Bergkiefern und Fichten abgeschirmte Grundstück. Aber wir wussten nicht, dass die Erbauer verstorben waren, dass es keine Erben gab, die es halten wollten, dass der jetzige Besitzer im Begriff war, es zum Verkauf auszubieten. Eine beiläufige Begegnung machte uns mit alledem vertraut. Wir waren inzwischen, nach dem Zweiten Weltkrieg 14 Mal in Saas Fee gewesen. Es zog uns immer wieder hierher. Ich hatte am Seil und in der guten, schweigsamen Gesellschaft eines älteren Bergführers, bei dem wir auch wohnten, die Gipfel bestiegen. Ich kannte die alten Geißenpfade und Schafalmen der Umgebung so gut wie die Holzfällersteige und Wildwechsel in Vermont oder die Bauernwege und die Hochwälder bei Hendorf. Dass ich mich hierher zurückgezogen habe, ist keine Weltflucht. Nirgends fühle ich mich so sehr inmitten der lebendigen Welt. Da gibt es ein paar vereinzelte, knorzige Lärchenbäume oberhalb der Waldgrenze auf der Hannigalb, die ihre 600 bis 1000 Jahre alt sind, manche sturmverkrümmt, von den Schneelasten im Winter gebeugt, einer vom Blitz gespalten und dennoch hochragend und aufrecht. Im Herbst verfärben sie sich zu Van Goghschem Ocker und Orange, dann vergilben die Nadeln und fallen ab. Aber in jedem Frühling bedecken sich die Zweige dieser biblischen Greise wieder mit dem zartesten, lichtesten Jugendgrün, von kleinen rosenfarbenen Pollenansätzen durchsprenkelt. Jedes Mal, wenn ich an einem dieser Kerle vorbeikomme, ziehe ich meinen Hut. Wem könnte man mehr Respekt entgegenbringen? Vielleicht jener Hochgebirgsalge, der man in ihrem Fortpflanzungsstadium im Spätsommer und im Herbst an flachen Felsen begegnet, einem tief dunkelblauen, manchmal violetten Fleck wie von einem ausgelaufenen Füllfederhalter. Algae gehören wohl zu den ältesten organischen Lebewesen auf der Erde. Oh, dass wir unsere Ur-Urahnen wären, singt Gottfried Benn. Vielleicht brauchen wir bald wieder Urahnen, falls die heutigen Geschlechter einander abschaffen sollten. Mir ist, als begegne ich in solchen Algenflecken den Großvätern unserer ungeborenen Enkel und unseren eigenen zugleich. Ich schaue ins Tal, dort laufen die Wege zusammen, die vielfach verschlungenen, die ich gegangen bin, und ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Dahinter ist die Unendlichkeit, welche durch alle Weltraum- und Kernforschung nie ganz ergründbar sein wird, so wie der Tod, der Austritt aus dem bewussten Leben, der große Übergang durch alle Findung der Biologie und Genetik nie seines letzten Geheimnisses entkleidet. Ich schaue aus dem Fenster meines Arbeitszimmers unter dem Giebel in die Mondnacht und weiß, solange ich hier stehe und atmen kann, solange mich keine Unbilden des Alters oder des Zeitgeschehens von hier vertreiben, bin ich ein mächtiger Mann, mächtiger als die Reichen oder die, welche Macht ausüben. Ich werfe meinen Schatten, Mondschatten, über den Hang. Er bedeckt ihn ganz, bis hinüber zur klassischen Pyramide des Almagellerhorns. Und was mein Schatten bedeckt, ist mein. Dieses Haus ist nicht so alt wie die Wiesmühle in Hendorf, die 300 Jahre vor unserem Einzug dort stand. Nicht so alt wie die Farm in Vermont, die von den ersten Siedlern gebaut wurde. Es stammt aus diesem Jahrhundert, doch ist es betagt genug, um seine Stimmen zu haben. Ich höre sie sprechen in den Winternächten, wenn das Holz knackt und seufzt, ruft und flüstert. Es sind die Stimmen, die weitersprechen, wenn die unseren verstummt sind. Sie beschwichtigen meine Träume, sie erfüllen mich mit Ruhe und Vertrauen. Ich habe Nachbarn, ich habe Freunde gewonnen in diesem Ort, und ich weiß in der ganzen Welt meine Freunde und ihre Gräber. Wo diese sind, bin ich zu Hause, hier und überall.
NDR 3 am Abend vorgelesen. Sie hörten Karl Zuckmeier mit dem 12. und letzten Abschnitt aus seiner Autobiografie »Als wär's ein Stück von mir«. Redaktion und Kommentierung Hanjo Kesting. Am Montag wieder um 20 Uhr.